Ja, liebe Gemeinde, Apostelgeschichte. Als wir uns in unserem Distrikt mit Kolleginnen und Kollegen überlegt haben, Sommerpredigt, was machen wir dieses Jahr? Wir hatten schon Lieder, ja, wir hatten schon verschiedene Themen. Da hat einer gesagt, machen wir doch ein biblisches Buch, die Apostelgeschichte. Und ich habe überlegt, was fällt mir ein als erstes zur Apostelgeschichte, welche Erzählung, ja, so viele, ja, sehr anschauliche Berichte, ja, aus der Jerusalemer Gemeinde und dann im zweiten Teil von Paulus und seinen Reisen. Aber ich bin hängen geblieben bei einer Geschichte, die mir noch aus Kindheitstagen vertraut war und habe gesagt, sofort, die nehme ich. Ohne dabei gleich zu bedenken, auf was ich mich da einlasse. Hören wir Apostelgeschichte 5. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Nun hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Ja, das ist die Geschichte, die mir noch aus Kindheitstagen bildlich vor Augen steht. Weil ich sie, ja, glaube, es war ein Zeltlager, wo wir immer biblische Geschichten gehört und auch in so kleinen Szenen vorgespielt haben, weil ich sie noch bildlich vor Augen habe. Die Apostel, ja, in meiner Erinnerung, wie sie hinter so einem Tisch sitzen, in einer Reihe, Petrus in der Mitte, der Chef. Und wie nacheinander Hananias und dann seine Frau vor die Apostel, ja, wie so vor einen, wie soll man das nennen, wie so vor einem Tribunal treten und ihnen Geld zu Füßen legen. Und wie diese beiden den Zorn Gottes und der Apostel auf sich ziehen, weil sie behaupten, der Gemeinde den Erlös zu spenden, aber in Wahrheit einen Teil des Geldes behalten. Und weil Petrus und die anderen das durchschauen, sterben Hananias und kurz danach seine Frau Sapphira auf der Stelle. Sie geben den Geist auf. Als Kind in der Jungschar, da hat man das natürlich, ich sag mal, hingenommen. Aber ich frage mich heute und ich frage Sie, ist das eine gute Geschichte? Und welchen Schluss könnte man aus ihr ziehen? Welches Thema würden Sie der Geschichte geben? Vielleicht erstens, pass auf, kleine Hand, was du tust. Es gibt ein Kinderlied, das früher in den Kinderkirchen manchmal gesungen wurde. Ja, wenn man sich umschaut, vom Alter her könnten es manche noch kennen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust und so weiter. Pass auf, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Ja, Gott sieht und weiß alles. Gott schaut vom Himmel runter und wenn du was falsch machst, wenn du nicht ehrlich bist, wenn du böse Gedanken hast, dann sieht Gott das und ist enttäuscht. So enttäuscht wie von Hananias und Sapphira, die nicht ehrlich waren. Gott sieht alles und kann jederzeit eingreifen und diejenigen bestrafen, die was falsch machen. Das ist ein Bild, das hinter diesem Kinderlied steht, das ich zum Glück nie singen musste. Aber vielleicht ja, haben es andere gesungen und ganz andere Gefühle dazu. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Also ja, das ist gut möglich. Ja, ich sage, was ich dabei empfinde. Aber ja, die Vorstellung von Gott, der alles sieht und jederzeit eingreifen kann, wenn jemand was falsch macht, die ist mir nicht komplett fremd. Die Frage dabei ist, ob das eine tröstliche Vorstellung von Gott ist. Und ich glaube, manchen wurde mit allzu viel davon auch die Schönheit Gottes verdorben. Andererseits hat es mich auch fasziniert, bis heute, wenn Gott im Spiel ist, dann ist halt nicht einfach alles egal. Es ist nicht gleichgültig, wie ich lebe. Ich bin verantwortlich. Für das, was ich mache, für das, was ich sage, wie ich mit anderen umgehe. Ja, denke ich mir, gut, dass nicht alles einfach egal ist. Gut, dass nicht alles gleichgültig ist. Steht nicht Gott dafür, dass es noch eine Gerechtigkeit gibt? Dass auch die Despoten und Gewalttäter und Kriegstreiber ihre Verantwortung werden anerkennen müssen. Ebenso wie die Hassprediger und Geschichtsverdreher, die Menschenverächter. Das steckt für mich auch in dieser Erzählung. Nicht alles egal. Und mich tröstet der Gedanke, dass auch jene ihre Verantwortung nicht loswerden. Und dass den Opfern Gerechtigkeit in Aussicht gestellt wird. Ja, Sie merken, zwei Seiten, wie alles, hat auch diese Geschichte. Zweitens, gib alles. Hananias und Sapphira behaupten, alles gegeben zu haben. So wie das einige andere übrigens dort in der Gemeinde gemacht haben. Das wird erzählt in anderen Abschnitten der Apostelgeschichte, ja, dass welche alles geben. Das hätten die beiden nicht machen müssen. Sie hätten auch sagen können, wir haben den Acker verkauft und 10% davon spenden wir. Oder was weiß ich, die Hälfte. Wie viel auch immer. Das wäre ja auch schon was. Und das wäre heute mehr, als man erwarten kann. Warum also haben sie behauptet, alles gegeben zu haben? Hätten sie nicht machen müssen, aber warum? Kennen Sie die Faszination, die von denen ausgeht, die alles geben? Kennen Sie die Bewunderung für solche, die keine Kompromisse machen und sich einer Sache vollkommen hingeben? Ich weiß nicht, ob Ihnen dazu jemand einfällt oder ein Beispiel einfällt, ja, dass man Bewunderung aufbringt für jemand, wo alles gibt. Manche sind sogar berühmt dafür, werden ehrfurchtsvoll bewundert. Mir fallen vielleicht so Extremsportler ein, aber auch so Extremhelfer. Alles auf eine Karte, keine halben Sachen. Manchmal kann man sich an solchen Persönlichkeiten orientieren. Ja, Martin Luther King ist für mich zum Beispiel so ein Orientierungspunkt, der sich ja radikal am Leben Jesu auch orientiert hat und bereit war, bis zum Ende zu gehen. Alles auf eine Karte. Das ist ja inspirierend. Und mir fallen jene ein, die standhaft und menschlich bleiben in einem totalitären und menschenverachtenden Umfeld. Ja, da in unserer eigenen Geschichte wenige, die wirklich standhaft geblieben sind und wenn wir so keine Kompromisse gemacht haben. Zum Glück. Und selbstverständlich gibt es das auch im Bereich der Religion. Und auch in unserer weitgehend unreligiösen Gesellschaft sind in den Talkshows ja regelmäßig Ordensleute zu Gast. Könnte man ja auch fragen, ja warum jetzt das? Interessiert sich doch niemand mehr für Religion. Ich vermute, ja, weil diese, ja, dieser Zug, dass jemand alles dem Glauben der Religion widmet, ja, Bewunderung hervorruft, deren Askese beeindruckt. Und Jesus hat mit seinen Jüngern so ein Leben geführt und war bereit, alles zu geben. Und weil der reiche Jüngling dazu nicht in der Lage war, konnte er nicht zu den Nachfolgern Jesu gehören. Und jetzt frage ich, gibt's auch im Glauben nur alles oder nichts? Denn manchmal ist meine Frömmigkeit halbherzig. Ich will gar nicht anfangen vom Geld, ja. Ich spende nicht mein ganzes Geld. Ja, ich kaufe mir auch selber was davon. Und nicht nur das, was ich brauche, sondern manchmal auch Dinge, die ich gerne haben möchte. Ja, erst letztes Jahr ein Fahrrad gekauft. Ja, zu einem Preis, da wackeln einem die Ohren. Aber manchmal auch im Alltäglichen Ist meine Frömmigkeit halbherzig? Ist manches vielleicht sogar manchmal mehr Gewohnheit als innerste Überzeugung? Ich merke, dass meine Gebete am Morgen zum Beispiel sich wiederholen, dass sie etwas Formelhaftes haben, weil ich noch müde bin oder vielleicht den Kopf irgendwo schon mit was anderem beschäftigt. Ich bete, doch mit halbem Herzen. Und manchmal beobachte ich, dass meine Gedanken abschweifen, wenn ich das Vaterunser spreche. Und ich weiß nicht, bei wem am Tisch zu Hause ein Tischgebet gesprochen wird. Bei uns ist das üblich. Und meistens mache ich das und bevor wir anfangen, wird ein Gebet gesprochen, dann schöpft jemand raus und dann sagt kurz drauf, nach 30 Sekunden jemand, haben wir schon gebetet? Es scheint also nicht jedes Gebet so tief zu fallen, dass man's, ja, dass es praktisch die Zeit so 2 Stunden danach prägt. Darf das sein? Gilt etwa nicht? Gib alles? Ich glaube, dass Nachfolge beides braucht. Manchmal tatsächlich meine Entschlossenheit zu vollem Einsatz. Dazu aber auch die Verheißung, dass Gottes Kraft gerade in den Schwachen mächtig ist. Und zu denen würde ich mich ja auch zählen. Dass ich mit meinem kleinen Glauben dazugehöre, trotz allem, dass ich gut genug bin, dass ich kein Held sein muss. Und vielleicht hätten die beiden, Hananias und Sapphira, genau davon ein wenig mehr hören sollen, dass sie in Gottes Augen gut genug sind. Dass sie nicht vorgeben müssen, etwas zu sein, was sie nicht sind. Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Amen.